Kann ich ein bisschen Licht haben, bitte? Ganz, ganz herzlichen Dank euch vom Familie, ja, vom TBT, genau, Familie Ewinger eigentlich und noch ein Sohn von Nieters. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt, dass ihr euch überlegt habt, was wäre wenn. Und bevor ich jetzt in die Predigt einsteige, dürfen wir unsere Kinder segnen und entlassen, gehen lassen in ihre eigenen Kleingruppen. Danke, dass ihr da wart und euch gesegnete Kleingruppenzeit jetzt. Damit uns das allen noch besser in Erinnerung bleibt, beziehungsweise dass wir nachher Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen zu Hause, werdet ihr am Ende des Gottesdienstes von den Kindern Karten bekommen, wo drauf steht: Erzähl doch mal, an welches Ende der Geschichte kannst du dich erinnern? Oder an welchen Teil der Predigt kannst du dich erinnern, wenn ihr als Eltern ins Gespräch kommt, oder wenn ihr im Stehkaffee ins Gespräch kommt? Und hinten drauf steht noch ein Satz auf der Rückseite der Karte, den verrate ich euch jetzt aber noch nicht. Das Ziel ist einfach, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir Anteil nehmen an dem, was erleben die Kinder in ihren Gruppen, wie gehen sie in dem Thema weiter und was erleben wir und was bewegt uns, wenn wir jetzt an diese unterschiedlichen Sequenzen denken, die sie uns vorgespielt haben. Was wäre, wenn? Letzte Woche war hier Vaterherzkonferenz und der Matthias Hoffmann und sein Team haben uns immer wieder begrüßt. Willkommen im Vaterhaus der Liebe Gottes. Und wir versuchen jetzt daran anzuknüpfen. Der Film, das Anspiel, das war eine moderne Fassung. Der Film war eine moderne Fassung, die verlorene Tochter. Und die Anspiele, was wäre wenn? Was wäre, wenn der Bruder den Vater vor die Wahl gestellt hätte? Entweder der oder ich. Was wäre, wenn der Vater die Tochter vom Hof gejagt hätte? Wie wäre dann die Geschichte ausgegangen? Oder wenn der Sohn auf halber Strecke umgekehrt wäre und der Mut ihn verlassen hätte und er sich doch nicht getraut hätte, noch nicht mal als Knecht zu Hause anzufangen. Und ich gehe davon aus, dass wir alle die Geschichte der verlorenen Söhne kennen. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere, oh, der verlorene Sohn, das kenne ich schon. Nichts Neues. Stimmt? Dann lade ich dich ein, innerlich wahrzunehmen, was will der Geist Gottes mir heute sagen? Gott hat jeden Tag neues, lebendiges, frisches Wasser, Worte des ewigen Lebens. Und ich lade dich ein, hinzuspüren, was ist heute das, was mich anspricht? Welche Sequenz, welche Facette von dem Ganzen ist das, was ich heute mit heimnehme und was ich weiter bewegen will? Ich habe meine Predigt überschrieben, Waise oder Sohn, kämpfst du noch oder bist du schon lebendig? Waise oder Sohn, Sohn oder Tochter, also Sohn, Tochter, Kind. Immer wenn ich Sohn sage, meine ich Kind, meine ich Tochter, meine ich Sohn. Ich sage ein Wort, weil sonst verhedder ich mich echt unterwegs mit lauter Sohn und Tochter. Mein Ziel heute ist zum einen zu verstehen, was ist der Unterschied, ob ich als Waise lebe oder als Sohn? Welche Haltungen sind damit verbunden? Und es ist nur ein Aspekt im Thema Vaterschaft, Sohnschaft, das ist auch klar. Und manchmal hilft es uns aber, das Gegenteil zu erfassen, um überhaupt zu wissen, wenn ich als Sohn, als Tochter lebe, wie ist es denn? Was bedeutet das eine, was das andere? Und es geht mir heute nicht um Anklage oder um Beschämung oder um beschuldigen, sondern mein Ziel ist, zu ermutigen, als Sohn, als Tochter des Vaters zu leben. Weil im Grunde sind in der Geschichte beide Söhne, die als Waisen, die leben, als ob sie Waisen wären und die nicht leben, als ob sie Söhne wären. Und zum anderen ist die Einladung, mein Schwerpunkt heute, die Einladung des Vaters, ihm zu vertrauen und euch den Vater vor Augen zu malen, darzustellen. Die Söhne leben beide als Waisen. Der Jüngere, der sagt, gib mir mein Teil und macht sich auf Weltreise. Dem ist zu Hause zu eng, zu langweilig oder was auch immer ihn motiviert hat,
zu sagen, ich gehe jetzt. Er verschleudert sein Vermögen und führt ein ausschweifendes Leben. Und in Vers 17 lesen wir dann, er kam zu sich selbst und sprach, oder in einer anderen Übersetzung heißt, als er zur Vernunft kam. Am Ende seiner Reise, als alles Geld weg war, die Freunde weg waren, die Hungersnot kam und er bei den Schweinen war und noch nicht mal das essen durfte, was die Schweine essen durften und er Hunger hatte, da kam er wieder bei sich selber an und sagte, ich will zurück zum Vater, nicht als Sohn. Das hat er sich nicht getraut, das hat er gedacht, das hat er vergeigt, er hat sein Erbe geholt, das ist rum. Aber als Tagelöhner, den Knechten bei meinem Vater geht es besser als mir hier. Ich will zurückgehen. Und der Ältere, der bleibt daheim. Das haben wir im Anspiel gesehen, der perfekte Sohn. Der arbeitet, der rackert, der gehorcht. Ich weiß nicht, wer von euch ein Ältester oder eine Älteste ist in der Familie und wer ein Jüngster ist, wer sich eher leicht tut, Bestehendes zu verlassen und Neues zu wagen und wer eher der ist, der das bewahrt und aufrecht hält, was richtig ist, was man zu Hause macht, was sich gehört. Der Ältere bleibt daheim, der rackert, der weiß nicht, dass er Sohn ist. Der lebt nämlich auch mit dem weißen Geist. Und dann kommt er vom Acker heim, verschwitzt, fertig, müde und hört Musik und Feststimmung und denkt, da stimmt doch was nicht, mitten unter der Woche, eine Party, bei uns auf dem Hof. Und er fragt den Knecht, was geht da? Und der Knecht sagt, du, dein Bruder ist zurückgekommen, der weg war. Und da wird der Ältere richtig zornig. Er schreit seinen Vater an, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie ein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet? Auch er lebt als Weise, das sehen wir nachher an der Antwort vom Vater. Der war enttäuscht, der war wütend, der war vielleicht auch traurig, vielleicht war er auch von seinem Bruder enttäuscht, dass der gegangen ist. Wenn ich mir das vorstelle, der Ältere bleibt zu Hause, sieht die Arbeit, sieht die Verantwortung, sieht den Vater, der jemand braucht, sieht alles, was zu tun ist. Und der Jüngere holt sich einfach seinen Teil und macht sich davon und lässt ihn zurück. Vielleicht war er einsam auch, weil er keinen Bruder mehr hatte, mit dem er reden konnte. Und dann entlädt sich der ganze Zorn in dem, was er da sagt. An was erkennen wir die Herzenshaltung eines Weisen? Wenn ich einen Weisengeist in mir habe, dann bin ich auf Menschen zentriert. Ich suche Anerkennung und Annahme von Menschen. Der Jüngere hat es versucht, indem er sich sein Geld geholt hat und sich hat versucht, sich mit Geld Freunde zu machen. Und der Ältere hat versucht, Anerkennung zu bekommen, indem er gearbeitet und gehorcht hat, indem er sich an die Regeln gehalten hat. Er hat nicht die Liebe des Vaters gesucht, sondern die Anerkennung und die hat er versucht, sich zu erarbeiten. Die Herzenshaltung eines Weisen ergibt, dass innerer Friede entsteht, wenn ich mich an Regeln halte. Das gibt Sicherheit. Ich poche auf mein Recht. Das, hier geht es so. Hier haben wir Regeln. Ich habe dir immer gehorcht, sagt der ältere Sohn. Die Herzenshaltung eines Weisen ist so, dass es sich dass eher festgehalten wird. Ein Weisengeist teilt nicht gern, weil er logischerweise weil er Angst hat, zu kurz zu kommen. Wenn ich nicht genug habe, wenn wir uns vorstellen, Weise bedeutet ja keine Eltern zu haben, das heißt keine Versorgung zu haben. Wenn ich keine Versorgung habe, dann muss ich doch das bisschen, was ich habe, für mich behalten. Das kann ich doch nicht hergeben. Das kann ich doch nicht teilen. Wenn ich selber aus dem Mangel lebe, wie soll ich denn meinen Mangel teilen? Der Jüngere sagt, gib mir mein Erbe und geht. Und der Ältere hält auch fest an seinem Stand, indem er sagt, jetzt kommt der wieder. Was will denn der? Der ist raus aus dem Spiel. Jemand, der eher im Weisengeist lebt, muss selber stark sein. Der versteckt sich und setzt sich eine Maske auf. Der Ältere hatte eine Maske auf seinem Vater gegenüber. Der hat seinen Vater gar nicht in sein Herz reingucken lassen. Der hat es alles versteckt. Seine Wut, seine Enttäuschung, sein Groll. Der Weisengeist ist ein Kritiker, der sucht und sieht das Negative. Und die Motivation einer Weisenhaltung ist Angst um Unsicherheit, will Unsicherheit vermeiden. Es ist immer Unsicherheit da, es ist immer Angst da. Und das motiviert. Und an was man Weisengeist auch erkennen kann, oder alles in unserem Leben, können wir an der Frucht erkennen. Und so können wir auch den Weisengeist an der Frucht erkennen. Wenn wir im Frühjahr einen Baum sehen und nicht wissen, ist das ein Apfel oder ein Birnbaum, und vielleicht nicht die Blätter kennen und nicht die Blüte und nicht die Rinde, aber spätestens im Herbst, wenn die Frucht dran ist, dann weiß ich, was das für ein Baum ist. Und so ist an der Frucht zu erkennen, welcher Geist, welche Haltung lebt in mir. Die Frucht vom Weisengeist ist, ich muss Kontrolle haben, ich bleibe eher auf Distanz, ich halte dich auf Distanz, komme mir nicht zu nah. Oder ich verbünde mich mit anderen und bilde so eine Fraktion, so ein Lager, dann sind wir hier gegen die, hat auch mit nicht teilen, nicht teilhaben lassen zu tun. Und der Weisengeist will unabhängig sein, der will nicht angewiesen sein auf jemand. Er ist selber stark und weiß selber, wie es geht. Und grenzt sich damit oft von anderen aus und grenzt andere aus von sich. Und was ist die Herzenshaltung eines Sohnes, eines Kindes? Der Sohn ist auf den Vater zentriert. In unserem Fall jetzt, wir sind auf Gott zentriert. Wir suchen, der Sohn, die Tochter, das Kind sucht die Nähe und die Beziehung zum Vater. Und daraus kommt innerer Friede, der dann Sicherheit und Geborgenheit gibt. Dieses Gefühl, zu Hause zu sein, angekommen zu sein, wächst aus der Beziehung zum Vater. Und wenn ich beim Vater angekommen bin, dann kann der Sohn, die Tochter, freigebig sein. Sie kann loslassen. Sie kann großzügig sein. Im Teilen, ganz egal, Zeit teilen, mein Inneres teilen, anderen helfen. Warum kann der Sohn oder die Tochter freigebig sein, großzügig sein? Weil sie weiß, dass der Vater alles hat. Ich habe einen Vater, der für mich sorgt. Anders als ein Weise, der keine Eltern hatte, für ihn sorgen. Und der Vater hat alles. Unser Vater hat alle Möglichkeiten. Deshalb kann ich freizügig sein, freigebig. Als Kind kann ich schwach sein. Das Kind kann sich zeigen, wie es ist. Es versteckt sich nicht. Es kann ehrlich sein. Aus der Beziehung zum Vater, aus dem Angenommensein, aus der Liebe beim Vater. Dort kann ich zeigen, sagen, wer ich bin. Hätte der ältere Sohn als Sohn gelebt und nicht als Weise, er hätte seinem Vater irgendwann mal ins Herz reingucken lassen und sagen können, mir tut es so weh, dass mein Bruder gegangen ist. Ich hätte so gern meinen Bruder noch bei mir. Ich fühle mich von meinem Bruder allein gelassen. Der Sohn, die Herzenshaltung eines Sohnes ist, die Person ist ein Ermutiger. Sie sucht und sieht das Positive. Sie thematisiert das Positive. Sie hält das Gute hoch. Sie sucht das Gute. Und die Motivation eines Sohnes ist Liebe. Aus der Liebe, die ich vom Vater lebe, kann ich die Liebe weitergeben. Und die Frucht, die wir sehen bei einem Sohn, ein Sohn, eine Tochter kann dienen. Sie fördert die Gemeinschaft. Ein Sohn kann Nähe leben und Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, da wo es dran ist. Nicht, weil ich dann, wenn ich Verantwortung übernehme, Anerkennung bekomme, sondern weil das, was zu tun ist, zu tun ist. Aus der Absättigung vom Vater her, von der Liebe des Vaters her. Und dann haben wir ja in der Geschichte noch den Vater. Und wie sehen wir den Vater? Mich fasziniert es. als auch bei der Vorbereitung. Es geht um unseren himmlischen Vater. Und ich weiß, wir haben alle leibliche Väter, alle, die wir Kinder sind, haben Väter, haben Mütter. Wir haben Vorbilder, wir haben Prägungen. Aber Gott lädt uns ein, ihn, den Vater aller Vaterschaft, zu erkennen und uns davon prägen zu lassen. Weil an vielen Stellen ist es so, dass Gott anders ist, als wir denken oder als Menschen uns gesagt haben, wie Gott wäre. Und ich finde, das sieht man in dem Gleichnis auch ganz arg gut. Im Vers 20 lesen wir, der Jüngere macht sich auf und geht zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn war noch weit weg, irgendwo da hinten. Und wenn da steht, dass der Vater ihn sah, dann heißt es ja, dass der Vater geguckt hat. Der hat gesucht, der hat gewartet. Der war nicht zu Hause und hat gedacht, alles vorbei. Der hat Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Und dann hat er ihn gesehen, da hinten, da kommt jemand. Oh, das kommt näher. Und dann heißt es im Text, er hatte Erbarmen. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wenn in der damaligen Zeit ein Mann laufen wollte, die hatten ja nicht so geschickte Hosen an wie wir heute, sondern die hatten so Gewänder, so verschiedene Lagen. Das heißt, wenn der Vater laufen wollte, dann musste er erstmal seine ganzen Röcke und Gewänder und alles, was er hatte, hochraffen. Das hat geheißen, man hat dann seine Beine gesehen. Das ist was, das geht in der Kultur gar nicht. Man zeigt seine Beine nicht. Es war dem Vater alles wurscht. Der hat seine ganzen Röcke hochgerafft, ist losgerannt und ist seinem Sohn entgegengelaufen. Und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und wisst ihr, also der war ja bei den Schweinen. Und jetzt rede ich von mir, Susanne. Ich habe ein Problem mit schlechten Gerüchen. Und wenn ich mir vorstelle, mein Mann kann Lieder von singen, wenn der verschwitzt vom Fahrradfahren kommt und von mir einen Kuss will, sicher nicht. Und wenn der Sohn von den Schweinen kommt, dann riecht er nicht nach Pfeilchen. Dann stinkt er. Und dann ist er dreckig und verratzt, weil es hat eine ganze Weile gedauert, bis der sich auf den Heimweg gemacht hat. Und der Vater nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. So ist unser Gott. Voller Erbarmen. Der stand nicht da und hat gedacht, so Burschle, jetzt, wenn du heimkommst, jetzt werde ich dir die Leviten lesen. Der war voller Erbarmen. Und der ältere Sohn, der kommt heim und ist zornig. Und ganz ehrlich, ich kann das nachvollziehen. Und dann denkt er, da gehe ich nicht rein. Was denken die eigentlich? Und was macht der Vater? Auch da geht der Vater dem Sohn entgegen. Er lässt ihn nicht draußen warten und weichkochen, sondern er geht raus zu ihm und redet mit ihm. Er baut ihm eine Brücke. Und dann kommt der ganze Schmerz, die ganze Wut des Bruders raus in der Anklage, was ich vorher gelesen habe. Der hat alles, dein ganzes Gut, dein Gut hat er durchgebracht. Das war ja gar nicht mehr im Vatersein, das war im Sohnseins, weil der Vater hat es ihm gegeben. Aber in der Logik des älteren Sohnes war es immer noch im Vaterseins. Und jetzt kommt er zurück und du feierst. Und ich schaff die ganze Zeit, schufte, racker mich ab, guck nach dir, lass dich nicht allein. Und ich, was ist mit mir? Und dann lesen wir in Vers 31, er, der Vater aber, sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Der Vater läuft beiden entgegen. Er sieht sie als Söhne, er sieht sie nicht als Knechte. Nur sie selber leben als Knechte, als Waisen. Aber von Gott her, vom Vater her, sind sie Söhne. Und so sieht der Vater sie auch und so behandelt er sie. Der Sohn war tot und ist lebendig geworden. Im Leben der Söhne im Leben als Söhne werden sie lebendig. Wenn wir als Sohn, als Tochter leben, werden wir lebendig. Wir können ermutigt leben. Wir können uns zeigen. Wir haben Frieden durch die Sicherheit beim Vater. Die Beziehung zum Vater, die macht lebendig. Ich darf euch vom Musikteam bitten, dass er schon mal kommt. Die Beziehung zum Vater, die macht lebendig. Deshalb die Frage an dich, kämpfst du noch oder lebst du schon? Kämpfst du als Weise um dein Recht, um dein Eigentum, um deinen Stand, um deine Anerkennung? Oder lebst du in der Liebe des Vaters, in dem, was der Vater über dir sagt? Kennst du den Vater? Bist du angeschlossen an die Fülle deines himmlischen Vaters? Er kommt dir entgegen mit offenen Armen. Egal, ob du dich momentan eher mit dem Jüngeren oder mit dem Älteren identifizierst oder ob du denkst, ja, an mancher Stelle, da spüre ich wirklich, da lebt der Geist der Sohnschaft in mir, da kann ich das schon leben. Er ist voller Erbarmen. Er lädt dich ein und sagt, komm, ich bin schon da. Ich bin für dich, ohne Vorbehalte. Ich interessiere mich nicht für das, was du tust. Mir ist es egal, was du Jüngerer in der Welt gemacht hast, wo das Geld geblieben ist. Ich interessiere mich für dich, ich sehne mich nach dir und ich bin froh, dass du da bist. Und du Großer, ich freue mich so schön, dass du vom Acker zurückgekommen bist und dass wir jetzt zusammen Gemeinschaft haben können. Gott ist anders, als du denkst. Vielleicht.